Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Es ist der teuerste Museumsneubau in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Berlin Modern heißt das neue Haus, das gerade zwischen Philharmonie und neuer Nationalgalerie in der Hauptstadt entsteht. Bislang gibt es nur eine große Baustelle und die konnte heute das erste Mal von der Öffentlichkeit besucht werden. Eindrücke von dieser Begehung gibt's gleich bei Fazit. Das Leben von Regisseur Martin Scorsese scheint genauso spannend zu sein wie seine Filme. Heute erscheint eine schon vorab viel besprochene fünfteilige dokumentarische Serie über ihn. Über die sprechen wir. Sie erfahren, welche guten Geschichten bei der Frankfurter Buchmesse mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurden. Im Schauspielhaus Wien wird die neue Spielzeit mit einer Geschichte rund um eine Gerichtsverhandlung eröffnet. Und dann sprechen wir darüber, warum der Bezirk Moabit heute Morgen in Berlin dafür gesorgt hat, dass eine Bronzestatue abgebaut wurde. Noch klaffte eine große Baustelle zwischen der Berliner Philharmonie und der neuen Nationalgalerie. Da entsteht das neue Museum Berlin Modern. Die Nationalgalerie hat nämlich ein Platzproblem. Bislang kann man nur rund 3% der Sammlung der Kunst des 20. Jahrhunderts öffentlich sehen. Heute hat das Richtfest stattgefunden und zu diesem Anlass hat die Öffentlichkeit das erste Mal Zugang zum Rohbau erhalten. Unser Kunstkritiker Carsten Probst konnte die Baustelle also auch besichtigen. Hallo, Herr Probst.
Hallo.
Die Schweizer Architekten Herzog de Meuron sind verantwortlich für dieses Bauvorhaben, das in der Vergangenheit auch schon stark kritisiert wurde. Manche haben den Bau am Berliner Kulturforum beispielsweise als Pferdestall, Scheune oder viel zu monumental bespöttelt. Was ist denn jetzt Ihr erster Eindruck von der Baustelle?
Also im Vergleich, muss ich sagen, mit den ersten Entwürfen, in denen das Haus die Umgebung am Kulturforum ja fast zu dominieren schien, kann man sagen, wirken die äußeren Proportionen jetzt, also in der Realität, für mich nicht mehr ganz so massig. Also die neue Nationalgalerie von Nies van der Rohe auf der einen Seite und die Philharmonie von Hans Scharoun auf der anderen Seite, die so oft als Referenzbauten genannt werden, werden von dem neuen Bau optisch eigentlich nicht mehr so sehr an die Seite gedrängt, wie man das lange befürchtet hat. Und im Innern des Rohbaus sind jetzt schon die Raumgliederungen sehr gut zu erkennen. Es geht ja hier um ungefähr 16.800 Quadratmeter Nutzfläche. Also die Dimensionen sind durchaus gewaltig. Das Herzstück des Ganzen ist das Atrium. Das ist so ein frei zugänglicher Saal, der über alle Geschosse reicht, 22 Meter lichte Höhe, durch das Dach direkt mit Tageslicht versorgt. Der kann künftig vom Erdgeschoss direkt, ohne dann Eintritt zu bezahlen, später über eine breite Treppe erreicht werden, die zugleich so als eine große Zuschauertribüne fungieren soll, zur Philharmonie hin. Auf der einen und zur Nationalgalerie auf der anderen Seite öffnet sich dann die Front mit einer Komplettverglasung. Auf der Philharmonie-Seite dann so mit einem großen Café und einem Biergarten. Und Marion Ackermann, die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die war damals auch schon Mitglied in der Wettbewerbsjury, aus der dieser Entwurf als Sieger hervorgegangen ist. Und die betont noch einmal, wie wichtig dieser offene Charakter des Hauses an diesem Ort ist.
In dem Architektenwettbewerb war es eben auch extrem wichtig, dass Mies und Scharoun nicht dominiert werden und gleichzeitig aber auch in einer bescheidenen Geste trotzdem ganz unbescheiden viel Raum für die Kunst geschaffen wird. Weil die Sammlung, da werden nur 3% im Moment von gezeigt. Und um diesen Raum zu schaffen, muss es natürlich auch raumgreifend sein. Und diese Durchwegung nach allen Seiten hin, um das Kulturforum jetzt wirklich nochmal ganz neu aufzuladen.
Es klingt nach einer Gratwanderung. Ursprünglich war mal der Plan, das Museum 2021 fertigzustellen. Mittlerweile hat man auf 2029 korrigiert. Und Grund für diese 8-jährige Verzögerung sind etliche Planänderungen für das Gebäude, unter anderem wegen des Klimaschutzes. Konnten Sie diese Veränderungen jetzt auch schon in den Innenräumen erkennen heute bei der Baustellenbesichtigung?
Ja, diese Veränderungen sind natürlich gravierend, muss man sagen. Der Ursprungsentwurf war eine, finde ich, monumentale, aber auch zugleich sehr leichte, luftige, filigrane Architektur im Inneren. Da waren die Ausstellungssäle als große Kuben an allen 4 Ecken des Grundrisses angeordnet. Dazwischen eine riesige, frei begehbare Fläche, wo man das gesamte Innere von allen Seiten überschauen konnte. Also ein riesiger, überdachter öffentlicher Platz eigentlich, der durch große Tore, den Außenraum mit dem Inneren verband. Das war quasi auch das Highlight des Baukonzepts. Das haben damals viele Leute so anerkannt. Und davon ist jetzt eigentlich nur noch eine Andeutung übrig, muss ich sagen. Die Durchsichten durch das Gebäude sind durch zusätzlich eingezogene Säle verstellt. Die großen Tore wurden ja aus Klimaschutzgründen zu niedrigen Eingangsschlitzen gemacht. Viel haben sich ja auch an dem Spitzdach gestoßen des Hauses, dass ihnen das Haus eben wie so eine Scheune erschienen ließ. Aber das auch noch umzuändern, da hat sich der Architekt Jacques Herzog mit Blick auf die berühmten Nachbarbauten erfolgreich gesträubt.
Das war das Entscheidende, weil das Dach war das Einzige, das funktioniert gegenüber dieser Abstraktion und dieser Verspieltheit. Weil alle anderen Sachen haben nicht funktioniert. Und das Dach macht ja aus diesem Gebäude eine Art Architektur, die eigentlich schon älter, schon länger da ist als der Mies und der Charun. Das ist das, was wir gewohnt sind. Und komischerweise taten sich, ich hoffe, das ändert sich, die Menschen schwer, genau sich mit dieser Vertrautheit vertraut zu machen.
Also es gab schon viele Veränderungen in dem Bauprozess und tatsächlich stand das Projekt wegen der exorbitanten Kostensteigerung auch schon auf der Kippe. Es handelt sich um den teuersten Museumsneubau in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beim Museum Berlin Modern. Am Anfang war da noch von 130 Millionen Euro die Rede. Heute wurde dann eine weitere Kostensteigerung bekannt gegeben. Inzwischen ist man bei 507 Millionen Euro angekommen. Wie ist diese Kostenexplosion zu erklären?
Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass ein Großteil der Kostensteigerungen schon viel früher entstanden sind, natürlich durch die nachträglichen Änderungen, weil das Gebäude wegen seiner Dominanz im Stadtraum eben im Volumen kleiner geplant werden musste, haben die staatlichen Museen dann zusätzlich ein Untergeschoss hineinplanen lassen, das anfangs gar nicht vorgesehen war, weil sie um ihre Ausstellungsflächen fürchteten. Und zusammen mit den Klimaschutzplanungen waren dann die Kosten damals schon auf fast 400 Millionen Euro gestellt. Zuletzt war dann sogar spekulativ von 600 Millionen Euro die Rede. Und nach dem, was ich heute erfahren habe, sollen die jetzt bekannt gegebenen 507 Millionen Euro eine Art Worst-Case-Szenario sein, also das der schlimmste mögliche Fall. Als Grund dafür werden zum Beispiel Steigerungen durch die hohe Inflation genannt, Kostensteigerungen durch Rohstoffkreise auf dem Bausektor oder auch durch Energiekosten. Man geht aber wohl intern davon aus, dass man da doch noch deutlich drunter bleiben kann.
Dann gehen wir nochmal weg von den Kosten und von der Baustelle zur Kunst. Heute wurde nämlich auch das inhaltliche Konzept des neuen Museums vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt, wie geplant, wir haben es vorhin bei Marion Ackermann gehört, auf Kunst des 20. Jahrhunderts.
Ja, es werden also Sammlungsteile der Neuen Nationalgalerie aus der Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Sammlungsteilen aus dem Hamburger Bahnhof zusammengeführt, aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auf den ersten Blick hat mich bei dieser Aufteilung ein bisschen die, kann man sagen, konservative Ausdeutung des Begriffs Moderne überrascht, der eher so nach alten eurozentristischen Erzählungen klingt. Das scheint mir ein wenig so dem offenen Charakter des Hauses zu widersprechen, der beschworen wurde. Aber das Ganze werden wir dann ja erst sehen, wenn das Haus hoffentlich 2029 eröffnet wird.
Wir bleiben natürlich dran. Vielen Dank, Karst Probst, für die frischen und ersten Eindrücke von der Baustelle des Berlin Modernmuseums hier bei Fazit.
Sehr gerne.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis hat mehrere Ziele. Einmal will er die Entwicklung der Branche fördern, Aufmerksamkeit schaffen, damit Kinder und insbesondere auch Eltern auf Neuerscheinungen aufmerksam werden. Dann geht's vor allem natürlich auch darum, die Freude am Lesen bei Kindern und Jugendlichen an sich zu fördern. Und heute Abend wurden die bronzenen Momo-Statuen auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Meine Kollegin Dina Netz aus unserer Buchredaktion hat die Preisverleihung verfolgt. Hallo.
Hallo.
Der Preis wird in insgesamt 7 Kategorien verliehen und ist mit insgesamt 72.000 Euro dotiert. Welche Preisträgerinnen und Preisträger sind denn heute Abend herausgestochen?
Also besonders gefreut habe ich mich für Jens Rasmus, der für sein Bilderbuch Regentag mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden ist. Und zwar, weil das ein Buch ganz ohne Text ist. Man kann sich also komplett auf die Bilder konzentrieren. Man sieht da so ein Geschwisterpaar, das eine Fahrradtour machen will, aber draußen regnet's, lange Gesichter. Die Kinder sind nur mit so Schwarz-Weiß-Umrissen gezeichnet, der Junge starrt aufs Handy, alles trist. Und dann hat das Mädchen eine erste Idee. Die beiden Kinder lehnen sich aneinander, bilden zusammen einen Berg. Und dann stellen Sie sich vor, Sie erklimmen einen Berg und klettern in einer Landschaft. Und so folgt dann im Buch eine Idee auf die andere. Und diese Fantasiewelten hat Jens Rasmus dann ganz farbig gestaltet. Es ist also eine Feier der Fantasie und dessen, was wir aus uns selbst heraus schaffen können. Und das ja nicht nur bei Regen. Und vielleicht erwähne ich noch das Sachbuch, das hat mich auch besonders beeindruckt. Läuse von Berta Páramo. Das ist ein total witziger Überlebensratgeber für Läuse, Kopfläuse. Richtet sich auch an die. Man wechselt also als Mensch die Perspektive beim Betrachten. Und die Illustratorin, die will tatsächlich über diese komplexen Lebewesen auch erstaunlichen Überlebenskünstler informieren, Respekt für sie schaffen. Sind ja eher nicht so ganz beliebte Tiere. Und das alles tut sie in so einer orangen Neonoptik, in einem quadratischen Kleinformat. Das war wirklich ein richtiger Hingucker.
Das kann ich natürlich gut verstehen, dass das Thema Läuse, Eltern und Kinder in bestimmten Lebensphasen dann doch immer mal wieder beschäftigt. Dieser Preis, der wird ja seit 1956 verliehen. Und irgendwie zeigt er deswegen auch immer ein Abbild der Themen, die die Kinder- und Jugendliteraturszene in den Jahren eben so beschäftigt. Gab es denn da heute auch inhaltliche Gemeinsamkeiten festzustellen? Insgesamt waren ja 29 Bücher nominiert.
Was ich ein bisschen erstaunlich fand, trotz der ja sehr politischen Zeiten, die wir gerade erleben, auch angespannten Zeiten, gab es zumindest von der Kritikerjury ausgezeichnet kein direkt politisches Buch. Das hat die Jugendjury übernommen. Das sind ja jugendliche Lesekreise, die ein eigenes Buch prämieren. Die haben Dirk Reinhardts Jugendroman No Alternative ausgezeichnet. Sehr zu Recht, wie ich finde. Das ist ein sehr bewegender und auch aufschlussreicher Roman über Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Wenn man etwas Gemeinsames sucht bei den anderen ausgezeichneten Büchern, und das gilt auch für das Kinderbuch Himmelwärts von Karin Köhler und Bea Davis und das prämierte Jugendbuch und Die Welt, sie fliegt hoch von Sarah Jäger und Sarah Maus. Es geht insgesamt so um resiliente junge Menschen, die sich um sich selbst kümmern müssen und dadurch dann lernen, auch auf andere zuzugehen. Also Respekt, Achtsamkeit, nicht nur vor Läusen, das zieht sich hier so durch die Bücher.
Ja, und dieses Jahr stand das Thema Illustration sehr stark im Vordergrund, weil es Sonderpreise für ein Gesamtwerk und ein neues Talent gab. Wer wurde hier geehrt?
Ja, überhaupt, Illustration war sehr wichtig bei allen ausgezeichneten Büchern. Und als neues Talent wurde Marin Amini mit ihrem Buch Ahmadjan und der Wiedehopf geehrt. Das ist eine Graphic Novel, in der sie die Lebensgeschichte ihres Vaters in Afghanistan, der dann fliehen muss, verknüpft mit einem alten persischen Gedicht der Konferenz der Vögel. Und die Jury hat ihre Wahl begründet damit, dass sie beeindruckt war von der Vielfalt der Illustration. Also da wechseln sich Comicstrips ab, die an die Peanuts oder auch an Sompé erinnern, aber dann gibt es auch wieder ganzseitige, große, farbige Bilder. Und Marin Amini hat die Situation, dass sie da auf der Bühne stand, genutzt, um ihrerseits daran zu erinnern, wie es Frauen und Künstlerinnen und Künstlern in Afghanistan geht, seit die Taliban dort wieder an der Macht sind. Und jetzt muss ich noch sagen, wer den Preis fürs Gesamtwerk bekommen hat, das ist Antje Damm, die Illustratorin. Sehr verdient, finde ich auch, für ein sehr großes Gesamtwerk, das sich dadurch auszeichnet, dass sie ganz verschiedene Techniken verwendet. Und die Jury hat gesagt, Antje Damm, die öffnet Kindern philosophische Räume und Lehrstellen, wo sie hineingehen können.
Also doch auch ein paar politische Themen beim Jugendliteraturpreis heute. Politisch war es wahrscheinlich auch, weil die Preisstifterin, Bundesfamilienministerin Karin Prien, bei der Veranstaltung in Frankfurt dabei war. Sie hat auch gesprochen. Hatte sie politische Botschaften dabei?
Sie war sichtlich erfreut, diese Veranstaltung begleiten zu können. Es war ja das erste Mal. Und sie hat wirklich sehr viele schöne Worte gefunden. Also Lesen ist eine der besten Formen der Demokratiefindung, hat sie gesagt. Lesen helfe dabei, den eigenen Kompass zu finden. Und sie wurde dann tatsächlich auch noch fast tagespolitisch. Hören wir das vielleicht mal kurz.
Im besten Sinne macht Lesen resilient. Resilient eben auch gegen einfache Antworten und gegen diejenigen, die uns vormachen wollten, es gäbe eine Lösung für alle Fragen mit einfachen Antworten. Und ich will an dieser Stelle auch deutlich sagen, ich bin stolz darauf, in einem Land zu leben, in dem Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, in dem Meinungsfreiheit nach wie vor hochgehalten werden, in dem auch Preise dieser Art ausgelobt werden und dann eben nicht vom Staat ausgegeben werden, sondern von unabhängigen Jurys ausgegeben werden. Wir wollen weiter in einem Land leben, in dem das gelingt. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich mich dafür auch weiter einsetzen werde.
Das war Karin Prien, die Bundesfamilienministerin. Sie hat dann noch eine nationale Initiative zur Leseförderung gefordert. Und da traf sie sich dann mit Jan Standke, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises für Jugendliteratur, der diesen Jugendliteraturpreis ausrichtet. Der forderte ebenfalls so eine nationale Strategie für Bildungs- und Lesekompetenz. Jetzt hoffe ich, dass sie sich dann wirklich da treffen und dass daraus was wird.
Wenn wir über Literatur sprechen, die Jugendliche beschäftigt, dann kommt man an den Young Adult und New Adult Titeln ja schon lang nicht mehr vorbei. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist so ein bisschen alle Jahre wieder mäßig. Jetzt wird eben auch im Rahmen der Frankfurter Buchmesse darüber debattiert, ob das jetzt die Jugend verdirbt oder ob es total gut ist, weil junge Menschen durch diese Bücher einfach zum Lesen kommen, sich dafür begeistern. Da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen und Positionen. Jedenfalls gab es in Frankfurt jetzt das zweite Mal in Folge eine eigene Halle für diese Titel. Wie verhält sich denn der Deutsche Jugendliteraturpreis zu dieser großen Strömung?
Ja, diese Bücher Young Adult und New Adult Titel, die sind natürlich hier auf der Messe wahnsinnig präsent. Und da ist es im Grunde so, dass der Deutsche Jugendliteraturpreis Bücher ehrt, die ganz am anderen Ende des Spektrums liegen, die nämlich gerade nicht bekannte Muster wiederholen, was ja der Fall ist in diesen Young Adult Titeln. Da geht es ja genau darum, dass man Bekanntes trifft, dass man eine Wiederbegegnung hat, oft mit Abenteuergeschichten, mit Liebesgeschichten. Aber der Jugendliteraturpreis will eben genau das nicht. Der möchte herausragende Werke, ungewöhnliche Werke, besonders bemerkenswerte Bücher herausgreifen. Ungewöhnliche Bücher, die etwas Neues wagen, literarisch oder illustratorisch. Bücher, die eine herausgehobene Aufmerksamkeit verdienen. Und ich denke, das ist dieses Jahr auch wieder ganz gut gelungen.
Vielen Dank für die Eindrücke von der Preisverleihung. Dina Netz.
Sehr gern.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis ist die höchst dotierte Auszeichnung in dieser Branche im deutschsprachigen Raum und er wurde heute in verschiedenen Kategorien verliehen. Dokumentarische Serien gab es in letzter Zeit wieder regelmäßig zu sehen, über Promis wie David Beckham, Amy Winehouse oder große Fußballvereine. Nicht selten wirken die Serien wie glatt gebügelte PR-Werbeclips, mit denen man eben Imagepflege betreiben kann. Seit heute gibt es eine neue fünfteilige Serie beim Streamingdienst Apple TV Plus zu sehen, die definitiv anders ist. Sie widmet sich dem Schöpfer von Filmen wie Taxi Driver oder Gangs of New York, Martin Scorsese. Die amerikanische Regisseurin Rebecca Miller hat diese Serie gemacht und meine Kollegin Susanne Burg hat mit ihr gesprochen und den Fünfteiler gesehen.
I always think everyone's childhood is crucial, but I think in terms of the informing the work.
Die Kindheit eines Menschen ist immer von Bedeutung, so Rebecca Miller. Aber für Martin Scorsese waren die Menschen, mit denen er in Manhattan und in Queens aufgewachsen ist, der Lehm, aus dem er später seine Figuren geformt hat.
The clay from which he molded a lot of these great characters.
Figuren wie Johnny Boy in Mean Streets, jener psychisch instabile Kleinkriminelle, der sich von so vielen Kredithaien Geld geliehen hat, dass er in immer größere Schwierigkeiten gerät.
I borrow money from you because you're the only jerk off around here that I can borrow money from without paying back, right?
Eigentlich wollte Rebecca Miller einen Dokumentarfilm über Martin Scorsese machen, aber das Leben und Werk des mittlerweile 82-jährigen Regisseurs sind einfach zu episch. Herausgekommen sind nun fünf großartig konstruierte, witzige, unterhaltsame, aufschlussreiche und nachdenkliche Episoden, die reflektieren, wie das Leben und das Werk von Scorsese sich gegenseitig bedingt haben.
Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. I struggle with it all the time.
Wer sind wir, fragt Scorsese. Sind wir von Natur aus gut oder böse? Existenzielle Fragen nach dem Wesen des Menschen durchziehen die Serie genauso wie Scorsese-Filme. Der Regisseur ist, das wird nochmal deutlich, besessen von moralischen Fragen und Entscheidungen. Seine Filme erforschen die dunklen Seiten der Menschen, ob in Taxi Driver oder Wolf of Wall Street. Wut, Demütigung, Gewalt, Macht, Verdrängung, das sind immer wiederkehrende Themen.
430.000 fucking Dollars in one fucking month.
Morning, the business expenses. Relax.
Business expenses? Yes.
Rebecca Miller mischt Filmszenen und Interviews mit Weggefährten, wie Scorseses Editorin Thelma Schoonmaker oder den Schauspielern Robert De Niro und Leonardo DiCaprio. Zwischendurch immer wieder die Unterhaltung zwischen ihr und Scorsese. Man merkt die Ehrlichkeit, die Vertrautheit und den gegenseitigen Respekt. Scorsese kennt das Werk von Rebecca Miller, ihre romantische Komödie Maggie's Plan, aber auch den Dokumentarfilm über ihren Vater, den Schriftsteller Arthur Miller. Scorsese lässt sich auf sie ein, scheint nicht an einer Selbstinszenierung interessiert zu sein, sondern am ehrlichen Dialog. Offen spricht er über die Jahre, die er im Drogenrausch verbracht hat, über Aggressionsschübe, über seine totale Hingabe für einen Film, über Gelingen und Scheitern. Die Serie zeigt, wie umstritten Scorseses Filme auch immer wieder waren, häufig wegen der Gewalt, wie zum Beispiel in Taxi Driver, dem Psychothriller von 1976, in dem Robert De Niro den einsamen und psychisch labilen Vietnam-Veteranen Travis Bickle spielt, der nachts in New York als Taxifahrer arbeitet.
Suck on this.
Die Verleiher von Columbia Pictures fanden nach der ersten Sichtung die Sprache zu krass, die Gewalt zu stark und die Schattenseiten von New York zu verstörend. Und sie wollten, dass Scorsese das ändert. Steven Spielberg, befreundet mit Scorsese, erzählt in der Serie, dass er einen Anruf von ihm bekam.
I get a call at the office and it says, Steve, Smarty, Steve. Yeah, can you come over to the house? They want me to cut all the blood spurting. They want me to cut the guy who loses his hand.
Weniger spritzendes Blut, keine zerschossene Hand, so die Forderung. Martin Scorsese war wütend und wollte den Chef von Columbia erschießen, heißt es. Rebecca Miller fragt Scorsese daraufhin: Du hattest eine Waffe?
You had a gun.
I was gonna get one.
So you said you were gonna get a gun.
Yeah, but I wasn't gonna get it. Really?
And you said you were gonna do well with the gun.
Oh, I was gonna. I don't know. I was angry. I said, I'm going to threaten them or maybe just shoot or something. I had no idea. I mean, I was threatening.
Drohen wollte er, sagt Martin Scorsese, mehr nicht. Er hatte schließlich die Idee, die Farben etwas abzumildern. Rot wirkt nun ein bisschen bräunlich. Aber die Gewalt blieb. Es ist ein Beispiel dafür, wie kompromisslos Scorsese ist, wenn es um seine Kunst geht. Umso erstaunlicher wirkt es dann doch, wenn die Serie zeigt, dieser Mann, der aus der Filmgeschichte nicht wegzudenken ist, er war nie Teil von Hollywood.
Yeah, he definitely, there is a sense of the person, the wolf looking at the campfires from a distance, as Schrader says.
Paul Schrader sagt, er ist so etwas wie ein Wolf, der das Lagerfeuer aus der Ferne betrachtet. Aber gleichzeitig denke ich, dass Marty auf einer Makroebene wirklich die Geschichte unseres Landes aufgezeichnet hat. Wenn man sich seine Filme anschaut, dann sieht man in Gangs of New York die Gewalt im 19. Jahrhundert. Dann gibt es Gangsterleben in Mean Streets. In Casino geht es um die Beteiligung der großen Konzerne. Und dann gibt es einen großartigen Film wie Killers of the Flower Moon, der eine so schreckliche amerikanische Geschichte erzählt. Es ist sehr selten, dass jemand ein so persönlicher Filmemacher ist und gleichzeitig eine echte Verbindung zum Publikum hat.
Auch die Doku-Serie verschränkt das Persönliche mit dem Werk, reflektiert das Gute, Schlechte und Hässliche im Leben von Martin Scorsese und lässt dem Regisseur selbst Zeit, darüber nachzudenken. Mr. Scorsese ist ein eindrücklicher Blick auf einen der größten lebenden Filmemacher.
Susanne Burg über die neue Serie von Rebecca Miller, Mr. Scorsese. Und in unserem Filmmagazin Vollbild gibt's nochmal ein ganz ausführliches Gespräch mit der Regisseurin zu hören. Den Podcast finden Sie in der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im November vergangenen Jahres waren Maskierte an einem Vormittag in das Pariser Museum Cognac Jay eingedrungen. Sie hatten mit Äxten und Baseballschlägern mehrere Vitrinen zerschlagen. Danach flüchteten die Täter mit 7 Schnupftabakdosen aus der Ausstellung Luxe de Poche, auf Deutsch Luxus, im Taschenformat. 5 hat die Polizei jetzt wiedergefunden, das teilte die Organisation Paris Musée mit. Die Exponate aus dem 18. Jahrhundert sind mit Gold, Edelsteinen, Perlmutt oder Emaille verziert. Sie haben einen geschätzten Wert von mindestens 1 Million Euro. Es handelt sich um Leihgaben des Pariser Louvre aus der Kunstsammlung des britischen Königshauses und des Londoner Victoria and Albert Museums. Wo und auf welche Weise die Schnupftabakdosen sichergestellt wurden, dazu sagte die Polizei nichts. Der britische Musiker Sam Fender hat den Mercury Prize für sein 3. Album People Watching gewonnen. Bei der Preisverleihung in Newcastle am Abend setzte sich der 31-Jährige unter anderem gegen FKA Twigs und die Bands Pulp und Fontaines D.C. durch. Die Jury lobte das Album für seine Geschlossenheit, seinen Charakter und seine Ambition und nannte es ein klassisches Album. Fender macht Singer-Songwriter-Musik im Bereich Indie-Rock. Der Mercury Prize wurde erstmals 1992 verliehen und ist mit 25.000 Pfund, fast 29.000 Euro, dotiert. Jedes Jahr werden 12 Alben von britischen und irischen Künstlern ausgezeichnet, die im Vereinigten Königreich erschienen sind, unabhängig vom Genre. Ihre Romane brechen Rekorde und ziehen Millionen in ihren Bann. So lobt Bayerns Kunstminister Blume die Bestseller-Autorin Tanja Kinkel. Sie erhält jetzt als erste den neu geschaffenen Bayerischen Kunstpreis. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Kinkel ist unter anderem für ihre historischen Romane bekannt. Die erfolgreichsten sind Die Puppenspieler und Die Löwin von Aquitanien. Die 56-Jährige hat bislang 24 Romane veröffentlicht, die weltweit über 8 Millionen Mal verkauft und vielfach ausgezeichnet wurden. Die rauchende E-Gitarre war sein Markenzeichen. Ace Frehley, Gründungsmitglied der Glamrock-Band Kiss. Nun ist er laut seiner Familie im Alter von 74 Jahren in Morristown im US-Bundesstaat New Jersey gestorben. Kiss wurde 1973 in New York gegründet. Markenzeichen der Band sind aufwendig bemalte Gesichter, Plateaustiefel und schwarz-weiße Glitzeranzüge. Zu den größten Kiss-Hits zählen I Was Made for Loving You, Rock and Roll All Night sowie Black Diamond.
Ein Asylantrag, eine drohende Abschiebung, der Gerichtssaal, die Verhandlung. Heute Abend wurde das Gerichtsdrama Die Verhandlung der Träume mit einem Text von Mehdi Muradpour und der Regie von Marie Buß am Schauspielhaus Wien uraufgeführt. Und das klang unter anderem so. Klänge aus Wien. Unser Kritiker Martin Thomas Pesel war heute bei der Spielzeiteröffnung dabei. Guten Abend.
Schönen guten Abend aus Wien.
Die Musik von Lila Zoe Kraus alias L. Twills klingt ja schon mal recht düster, wirkt auf mich fast schon bedrohlich. Wie da von gebrochenen Herzen gesungen wird, steht diese Stimmung denn stellvertretend für den Theaterabend?
Ja, es ist auf jeden Fall beispielhaft für die Entschlossenheit der Regisseurin Marie Buß, dem schwer greifbaren Text, den der Autor Mehdi Muradpour ihr geliefert hat, so ein bisschen Glamour zu verleihen und ihn mit Sinnlichkeit und Lust auszustatten. Es deutet ja auch schon der Titel »Die Verhandlung der Träume« darauf hin, dass hier nicht eine klare Realität verhandelt wird, sondern dass etwas Traumartiges vom Geschehen Besitz ergreift. Und diese entfernten Sphären gibt Lila Zoe Kraus Sound auch ganz gut wieder. Das ist die Live-Musikerin, die in einem Disco-Glitzerkleid immer wieder ihr beeindruckend umfangreiches Elektronik-Equipment über die Bühne schiebt. Hier haben wir sie eine stark verlangsamte Version von Lonesome Town zum Besten geben gehört und einsam sind die Figuren in Muradpours Stück allemal.
Dann nehmen Sie uns mal mit in die Handlung. Welche Träume werden da verhandelt?
Ja, es gibt einen jungen Mann, einen Gerichtsdolmetscher namens Caliban, gespielt von Tale Aldin, der nach dem Unfalltod seiner Mutter aus seiner Heimat nach Deutschland gegangen ist. Welche Heimat das ist, wird nicht so ganz klar benannt. Aber der liest gern Groschenromane, spielt gern Computerspiele und geht in Therapie. Die zweite Protagonistin, Mira, wird von Sophia Löffler gespielt, ist Richterin. Und die führt ebenfalls sehr profunde Gespräche mit der gleichen Therapeutin, die auch mit Caliban spricht. Meistens geht es da um die Väter, es geht um ihre Lebensgeschichten, es ist alles recht düster und recht tragisch. Die zwei scheinen einander auch privat zu kennen, aber sobald sie sich bei der Gerichtsverhandlung treffen, siezen sie sich, um eine Professionalität zu behaupten, die diese Verhandlung dann aber nicht wirklich schafft, an den Tag zu legen, denn die entwickelt sich besonders schräg. Caliban hält die Klägerin für die Computerspielfigur Tara Branford aus dem Spiel Final Fantasy VI. Diese Klägerin, verkörpert von Iris Becher, die übrigens natürlich total gut Deutsch versteht und eigentlich gar keinen Dolmetscher braucht, die klagt gegen ihre Abschiebung in die Heimat ihrer Mutter, Afghanistan. Und dort sei sie nicht sicher, seit sie einem paar Taliban die Hodensäcke abgeschnitten habe. Und diese ein Taliban, tauchen dann auch tatsächlich auf an einem der kuriosesten Momente des Abends in Gestalt von Ursula Reiter mit zwei rosa Zuckerwatte-Portionen als Bärte und bezeugen tatsächlich, dass ihnen die Hoden abgeschnitten wurden. Und diese grotesk-komischen Gerichtsmomente wechseln sich mit den kontemplativeren Therapiesitzungen einerseits der Richterin, andererseits des Dolmetschers ab.
Beim Beruf Dolmetscher bin ich gleich aufmerksam geworden, denn neben seiner Arbeit als Autor arbeitet Muradpur auch als Dolmetscher und Übersetzer für Farsi, Dari und Spanisch. Hat das jetzt so gewirkt, als ob er da auch eigene Erfahrungen verarbeitet?
Ja, in jeder Hinsicht. Also das Dasein im Exil, die komplexe Situation Asylwerbender, Väter, die ganz woanders sind als man selbst, geografisch oder geistig. Das sind sicherlich alles Themen, die Mehdi Moradpur aus seinem eigenen Leben gegriffen und hier zusammengesetzt hat. Moradpur ist der Sohn aserbaidschanischer Eltern, ist aber im Iran aufgewachsen, hat dort gelebt, bis er Anfang 20 nach Deutschland und dann auch nach Österreich gegangen ist, hat eben selbst als Gerichtsdolmetscher gearbeitet und dort kuriose Situationen erlebt. Und er hat es hier tatsächlich geschafft, Interesse für diese einzelnen Themen zu erwecken, auch Empathie für seine Figuren, lässt mich dann aber mit diesem Interesse ein bisschen alleine. Schon bei der Lektüre hat mich das Stück so ein wenig ratlos, wenn auch eben stets interessiert, zurückgelassen. Das hat üppige Sprachbilder, aber dann eben wieder skurrile, dann aber auch wieder etwas triviale Dialoge. Und es reißt diese ganz verschiedenen Themen an, entscheidet dann aber nicht, welches Thema der Hauptfokus des Stückes sein soll. Aber was mir gefallen hat, ist, dass die Regie und das Ensemble den Eindruck erwecken, den Text auch nicht so richtig durchschaut zu haben, aber sich davon überhaupt nicht beirren zu lassen. Ich habe denen richtig gerne zugesehen, habe das Bühnenbild aus Spiegeln und auf Schienen fahrenden Podesten gerne angesehen, die so etwas punkig asymmetrischen Kostüme und die vier Spielerinnen, die schmeißen sich da voll rein mit allen Emotionen, mit Blitzlicht und Soundeffekten, präzise choreografierten Bewegungen. Und sie finden ästhetisch ansprechende Lösungen für eigentlich Uninszenierbares. Es gibt im Stücktext Passagen, da verläuft der Text mal so in Wellen oder die Buchstaben sind durch Symbole ersetzt und somit eigentlich unleserlich. Ich weiß nicht, was gesagt wird. Und die Inszenierung löst das auf der Tonebene, wie zum Beispiel hier, als Caliban von seinem Dolmetschbüro angerufen wird.
Aber ich bin gerade...
Ja, wo sind Sie denn, Herr Caliban? Ich höre Sie nicht gut. Ach so, ja, jetzt macht's Klick.
Ja, genau. Ich spaziere gerade.
So klang das in Wien. Herr Pesel, wie kam es beim Publikum an?
Das Publikum hat sehr gejubelt. Und auch bei mir kam es grundsätzlich gut an. Ich weiß aber immer noch nicht so ganz, wo ich dieses Stück in meinem Leben einordnen soll.
Naja, dann kann man ja vielleicht die nächsten Vorstellungen von Die Verhandlung der Träume selbst besuchen. Die finden am 21., 23. und 24. Oktober im Schauspielhaus in Wien statt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pesel.
Ich habe zu danken.
Heute Morgen wurde im Berliner Bezirk Moabit eine Bronzestatue abgebaut. Das Mahnmal erinnert an die Verschleppung und Zwangsprostitution unzähliger Frauen durch japanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Beschönigend werden sie auch als sogenannte Trostfrauen bezeichnet. Es handelt sich um eine Nachbildung einer Plastik, die in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul steht. Und darüber habe ich mit dem Japanologen und Historiker Reinhard Zöllner von der Uni Bonn gesprochen. Hallo Herr Zöllner.
Guten Abend, Frau Ölschläge.
Was sind die Geschichten dieser Frauen?
Es waren
viele Koreanerinnen betroffen, aber nicht alle waren Koreanerinnen. Es gab auch Opfer aus weiteren Nationalitäten, Chinesinnen, Frauen aus Südostasien. Überall da, wo die Japaner Krieg geführt haben, sind Frauen betroffen gewesen. Korea war nicht im Krieg mit Japan, Korea war japanische Kolonie. Und die Frauen, die dort lebten, waren auch nach damals geltendem internationalem Recht weniger geschützt als die Frauen in Japan selbst. Deswegen konnte man für das japanische Militär junge Frauen in Korea leichter rekrutieren, um sie dann in Militärbordellen einzusetzen. Denn man sah es als wichtig an, aus Erfahrung früherer Kriege, dass eben sozusagen das Sexualleben der Soldaten geregelt wurde. Also diese Frauen waren dafür in Dienst genommen worden, viele von ihnen unter Zwang oder unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Es gab aber auch Gruppen, die von koreanischen Bordellen rekrutiert wurden und dann eben als Militärprostituierte eingesetzt wurden. Es ist eine gewisse Ironie, dass heute am 17. Oktober nicht nur die Statue in Berlin abgebaut wurde, sondern auch der japanische ehemalige Ministerpräsident Murayama gestorben ist, der sich wie kein anderer japanischer Politiker für Versöhnung und auch Entschädigung der betroffenen Trostfrauen eingesetzt hatte.
Die Debatte darüber, wie das Gedenken und Erinnern an diese Frauen gestaltet werden kann, die gibt es schon seit Jahren. Was sind da die Punkte? Um was geht es?
Für die Frauen, die noch leben und die sich gemeldet haben um Entschädigung und um Entschuldigung, Entschuldigung durch den japanischen Staat und eine Anerkennung ihrer Leiden, für die Organisationen, die sie unterstützen, geht es um den Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen und die sexuelle Ausbeutung von Frauen. Für die beteiligten Staaten, betroffenen Staaten, also Japan und Korea, geht es aber auch darum, ein vernünftiges Auskommen zu finden nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs.
Jetzt ging es heute ja um eine Bronzestatue in Berlin Moabit. Warum wird diese Debatte auch in Deutschland so intensiv geführt?
Seit die erste Statue 2011 in Seoul aufgestellt worden ist, haben Aktivistengruppen in verschiedenen Ländern, den USA, Australien zum Beispiel, aber eben auch in Deutschland, versucht, dieses Thema öffentlich zu machen und durch den Aufbau solcher Statuen Bewusstsein zu schaffen für ein ihrer Meinung nach noch ungelöstes Problem der Geschichtsbewältigung. Und sie haben auch versucht, das zu verknüpfen mit einer, sagen wir mal, allgemeineren Betrachtung von sexueller Gewalt im Krieg.
Ja, ein Bewusstsein schaffen für das Thema. Jetzt wurde eben heute in Berlin die Statue durch den Bezirk Moabit abgebaut. Was hat zu dieser umstrittenen Entscheidung geführt?
Es ist ja zunächst mal eine verwaltungsrechtliche Feststellung gewesen. Die Statue wurde 2020 für einen begrenzten Zeitraum, ursprünglich 2 Jahre, genehmigt. Das wurde dann immer weiter verlängert, allerdings dann letztlich gegen den Willen des Bezirks, der dann den Abbau gefordert hat. Und dagegen hat sich der Korea-Verband gerichtlich gewehrt. Das wurde dann in letzter Instanz vom Oberverwaltungsgericht in Berlin abgelehnt, mit der Begründung, dass eben Straßenkunst nach Berliner Regeln nur für einen begrenzten Zeitraum ausgestellt werden kann. Das heißt, die Statue wird jetzt an einem anderen Ort, der nicht direkt öffentlich zugänglich ist, ausgestellt.
Was bedeutet das denn beispielsweise auch für die koreanische Community in Deutschland und in Berlin, dieser Abbau?
Für die meisten in Deutschland lebenden Koreaner und Koreanerinnen ist die Vergangenheit und auch die Vergangenheit ihres Landes mit Japan nicht unbedingt alltägliche Reflexion. Also für die meisten ist das jetzt wirklich schon 80 Jahre her. Aber es gibt natürlich bei vielen immer noch den Eindruck, das Verhältnis zu Japan sei schlecht und müsse verbessert werden. Und die Japaner hätten ihre eigene Vergangenheit nicht richtig aufgearbeitet gegenüber Korea. Insofern denke ich mal, dass viele koreanische Menschen in Deutschland enttäuscht sind davon, was da passiert. Aber es ist ja nicht die einzige Statue in Deutschland.
Ja, in Bonn beispielsweise, da wurde eine Statue zum Gedenken an die Frauen, die im Zweiten Weltkrieg von den japanischen Soldaten sexuell versklavt wurden, nicht abgebaut. Im Gegenteil, sie wurde vor wenigen Wochen aufgebaut. Ende Juni wurde im Innenhof des Bonner Frauenmuseums eine Friedensstatue enthüllt, die jetzt eben fester Bestandteil der Ausstellung sein soll. Und damit wollte man ein Zeichen für eine feministische Erinnerungskultur setzen. Und welche Chancen liegen darin?
Ich sehe halt darin den Versuch jetzt von der Spezifik der Auseinandersetzung um japanisch-koreanische Geschichte, das Problem auszuweiten auf eine allgemein menschliche Ebene, was sicher möglich ist. Ich frage mich allerdings, ob das der richtige Gegenstand ist, ob das das richtige Objekt ist. Denn die Auseinandersetzung wurde natürlich international vor allem eben als Konflikt zwischen Japan und Korea geführt. Nachdem Japan und Korea diese Auseinandersetzung vor einigen Jahren schon gütlich beigelegt haben, jedenfalls auf staatlicher Ebene, ist es halt nicht mehr so leicht, das Thema im nationalen oder binationalen Rahmen zu behandeln. Ich sehe auch das Anliegen dahinter. Ich frage mich allerdings wirklich, ob das die richtige Symbolik ist. Denn die Gestaltung des Denkmals, die ja identisch ist mit dem in Berlin, ist doch sehr spezifisch auf das koreanische Gedächtnis zugeschnitten.
Wie könnte denn aus Ihrer Perspektive da eine andere Form des Erinnerns stattfinden?
Es wäre natürlich wichtig, dass sich auch Deutschland auseinandersetzt mit der Frage, was im Zweiten Weltkrieg an sexueller oder sexualisierter Gewalt von Deutschland ausgegangen ist. Darüber gibt es ja durchaus auch Studien, was die Wehrmacht, was die SS, was die Konzentrationslager in der Hinsicht angerichtet haben. Aber das deutsche Bewusstsein in der Öffentlichkeit ist dafür sehr wenig ausgeprägt. Es wäre also durchaus eine Chance, da dieses Anliegen zu einem gemeinsamen Anliegen zu machen. Ich finde allerdings, es ist nicht wirklich am Platz in Deutschland, jetzt speziell sich auf die japanisch-koreanischen Beziehungen zu fixieren. Also aus meiner Sicht müsste das viel weiter gerahmt und gefasst und verstanden werden.
Das sagt der Historiker und Japanologe Reinhard Zöllner hier bei Fazit. Am frühen Morgen wurde in Berlin Moabit durch den Bezirk das Trostfrauenmahnmal abgebaut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auf der Frankfurter Buchmesse geht es vorbei an Papierwolken in Rosa und Lila und an Regalwänden mit blutigen Messern. Und am vollsten ist es da, wo es Schnittchen gibt. Und zum Schnittchen gibt es das eventuell etwas boshafte, aber doch auch ehrliche Bedenken Dorothee Elmigers, soeben mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneter Roman »Die Holländerinnen«, könnte sich nicht gut genug verkaufen. Er sei zu wenig lesefreundlich. Berichtet Judith von Sternburg in der Frankfurter Rundschau und motiviert uns, den inhaltlich verwandten Artikel »Ist der Kunst noch zu helfen?« in der Süddeutschen Zeitung aufzuschlagen. Auch Marie Schmidt ist mit offenen Ohren über die Buchmesse gegangen. Im Bereich anspruchsvoller Literatur lasse sich kein Geld mehr verdienen, hört man. Es klingt schon nicht mehr wie eine Klage, eher wie die Feststellung von Bekanntem. In offene Mikrofone würde das wohl keine Verlegerin, kein Lektor sagen, um die eigenen Autorinnen und Autoren nicht zu verunsichern, deren Werke man trotz allem mit Engagement pflegt. Schon allein, weil das Neue, das, womit keiner gerechnet hat, das Interessante, der ganz andere Blick eben doch meistens aus diesen künstlerischen Sphären der Literatur kommt. Aber die Frage stellt sich immer dringender, wie sich die Kunst neben aller willkommenen Unterhaltung auf dem Buchmarkt behaupten kann. Nachdenklich die SZ-Autorin Marie Schmidt. Die Kunst der Totalverweigerung, die beherrscht, wenn man der Tageszeitung folgt, Bob Dylan besonders gut, was sie nicht daran hindert, nächste Woche für 3 Konzerte mal wieder nach Deutschland zu kommen. Vielleicht ist es seine letzte Tour, mutmaßt der Taz-Autor Erhard Grundl, wirft die Frage auf, was ist also vom Song and Dance Man zu erwarten? Und notiert dann mitten im Artikel, was bleibt ist, dass Bob Dylan sich nie für Erwartungen interessierte. Was ihn bis heute erkennbar wirklich interessiert, ist es, seine künstlerische Kraft wieder und wieder mit größtmöglicher Disziplin auszuleben. Von Bob Blowing in the Wind Dylan zu Frankensteins Monster, dem Vater aller Monster, wie die Welt am Sonntag Mary Shelleys berühmte Romanfigur nennt. Der Regisseur Guillermo del Toro hat Frankenstein nun neu verfilmt und entgegnet in der Welt am Sonntag auf Jan Klüvers Mutmaßung, Shelley habe ein Monster erschaffen, das sogar menschlicher ist als sein Schöpfer? Genau das ist der Grund, warum das Buch überdauert. Weil die Kreatur zum Avatar des Publikums wird, das dem Avatar Gottes, der sein Vater und Schöpfer ist, entgegenruft: Warum hast du mich zum Leben erweckt? Das ist die essentielle Frage der Romantik. Was ist der Sinn in einer Welt, in der wir nur leiden? Im Übrigen meint Del Toro, die Menschen seien seit dem Erscheinen von Shelleys Buch nicht wirklich vorangekommen. Im Gegenteil, wir sind noch dieselben arroganten Ignoranten, die sich für modern und erleuchtet halten. Passend dazu zitieren wir mit der SZ Donald Trump, der nach dem Attentat auf ihn behauptet hat: Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen. Als Jesus Christ's Superstar, man beachte den Genitiv Christ's, betitelt die SZ den US-Präsidenten, nicht weil sie das selbst für angemessen hält, sondern weil viele US-Amerikaner Trump so sehen. Es ist die düsterste Form des christlichen Nationalismus, die die Zivilreligion gekapert hat, konstatiert Roman Deininger. Lange gab es in den USA zwei Identitäten, die sich hervorragend verbinden ließen, aber es blieben zwei: konservativer Christ und Republikanerwähler. Nun verschmelzen sie rasant zu einer Identität: Gläubiger in der Kirche von Trump. Aber woran zum Teufel glaubt der eigentlich? Unterdessen betont die US-amerikanische Anwältin und Aktivistin Rachel Cohn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass auch kleine Demonstrationen gegen die Trumpsche Abschiebepolitik wirkungsvoll sind, und erklärt: Das meine ich mit Sichtbarkeit. Man signalisiert den Leuten: Ja, dein Gefühl trügt dich nicht. Es ist so schlimm, wie du denkst. Es ist Zeit zu protestieren. Für uns ist es Zeit, zum Ende zu kommen. Nur eins noch: Dass die Taz außer samstags nicht mehr auf Papier erscheint, entlockt der SZ den freundlichen Titel: Nur Klopapier ist unersetzlich.
Ja, und damit entlässt uns Arno Orzessig mit der Kulturpresseschau ins Wochenende. Ich bin Charlotte Oehlschlegel. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören.